herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Ausgabe von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf, um mit dieser Person zu schnacken über die Arbeit und das Leben drumherum und allem, was dazwischen und drumherum so ist. Und heute spreche ich diese Anmoderation zu einem ganz besonderen Moment ein, ganz passend auch zu meinem Gast und dem über allem thronenden Thema heute, denn ich habe vor, lass es 7 Minuten sein, Resident Evil Requiem durchgespielt und bin nach einem mittellangen Durchatmen dann zu meinem Schreibtisch gewankt und habe mir gedacht, das ist der perfekte Moment, um diese Anmoderation aufzunehmen, in der ich eine Person vorstelle, die mein Gast war und die einen wesentlichen Teil zumindest der deutschen Version von Resident Evil Requiem mitgeprägt hat und mitprägt, denn ich spreche von der Synchronsprecherin Annika Ruff, die schon seit vielen, vielen Jahren in dieser Branche als Toningenieurin, aber vor allem auch als Synchronsprecherin arbeitet und die jetzt bei Resident Evil Requiem eine ganz wichtige, eine Hauptrolle deutsch vertont gesprochen hat, und zwar die Rolle der Grace Ashcroft. Das ist neben Leon die zweite große, wichtige Rolle in diesem Spiel, eine Person, die ganz zentral in der Geschichte steht und die sehr viel Bildschirmzeit bekommt und die gleichzeitig auch höchst schlimme, intensive Dinge durchleben muss in diesem Horrorspiel. Sie rennt vor Zombies davon, sie muss durch schlimme Gänge schleichen, sie kriegt Panikattacken, sie hat hoffnungsvolle Momente, sie ist liebevoll, sie ist ängstlich, sie ist sogar auch einmal ein bisschen zornig. Alle Emotionen sind da und all diese Emotionen musste Annika für ihren Job umsetzen, neu einsprechen und irgendwie auch glaubwürdig schauspielern, während sie in einem Tonstudio stand und sich vor ihrem Mikrofon nur wenige Millimeter bewegen durfte. Eine super fordernde Aufgabe, aber auch eine super spannende Aufgabe, zu der ich ganz viele Fragen hatte. Und all diese Fragen habe ich Annika gestellt in diesem Gespräch, vom Weg zu diesem Auftrag, wie ist sie überhaupt zu diesem Job gekommen, über das Bewerbungsgespräch und die einzelnen Tonaufnahmesessions bis hin zu Detailfragen, zum Beispiel wie gut man von so einem, also wie es ja nach außen hin wirkt, Riesenjob leben kann als Sprecherin. All das und noch einiges mehr haben wir abgeklappert, wer weiß das schon. Es war ein hochinteressantes Gespräch. Ich danke Annika sehr, falls sie das hört, dass sie sich so viel Zeit genommen hat, mit mir über all diese kleinen und großen Themen zu sprechen. Bevor das passiert, möchte ich, weil das jetzt alles so frisch ist, nochmal ganz kurz erzählen von Resident Evil Requiem. Keine Sorge, das wird hier spoilerfrei bleiben, um Gottes Willen. Aber weil das eben so frisch ist und ihr die ersten seid da draußen, denen ich jetzt quasi etwas erzählen kann, muss das mal ganz kurz raus. Übrigens, versehentliches Resident Evil Zombie Cosplay habe ich am Start, denn in einem Anfall von Sportbegeisterung habe ich kurzerhand es geschafft, mir eine meiner Fersen zu entzünden. Das heißt, ich humpele und wanke zombieartig. Das war vorhin kein Versehen, dass ich dieses Wort benutzt habe, zum Schreibtisch, um jetzt davon zu erzählen. Naja, also Resident Evil Requiem, das neue Resident Evil, ein Spiel, das sich selbst auch in großen Teilen als eine Hommage an ältere Resident Evil-Spiele verstehen will, erzählt eine Geschichte, die ich ehrlich gesagt nur in Teilen verstanden habe. Es geht mal wieder um Zombies und die Frage, kann man irgendwas machen gegen diese Zombies, außer ihnen eine Axt in den Kopf zu stecken? Schauen wir mal. Das ist die Story-Zusammenfassung, die ich hier offiziell anbieten wollen würde. Viel interessanter ist es mechanisch, was da so passiert. Ein Spiel, das zweigeteilt ist, mehr oder weniger zumindest, in einmal die Geschichte von Grace, einer Frau, die aus mysteriösen Gründen ins Zentrum der Geschichte rückt, und die Geschichte von Leon, den man schon von älteren Resident Evil Spielen kennt, den bebizepsten Pistolenschwinger, dessen Wege sich mit denen von Grace kreuzt. Und ich muss wirklich sagen, ich bin von diesem Spiel eigentlich fast durchgehend, und ich habe jetzt so 10 bis 12 Spielstunden gebraucht, begeistert. Das Spiel begann mit einem Moment, in dem ich mir sicher war, ich werde es richtig scheiße finden, nämlich stellt einem das Spiel zur Auswahl, ob man die voreingestellten Kameraperspektiven, mit denen man spielt, ändern möchte. Standardmäßig ist es so, dass man Leon spielt aus der Third-Person-Action-Perspektive und Grace aus der Ego-Perspektive. Und man kann das aber ändern, wenn man will. Und da saß ich davor, naserümpfend, und dachte mir, naja, das ist ja jetzt keine Kunst. Also das ist ja, was ist denn das hier? Die haben ja gar keine Vision von ihrem Horror. Wenn man sowas schon selber einstellen soll und darf, was soll das denn? Ich möchte das diktiert bekommen mit einer künstlerischen Absicht. So, da bin ich naserümpfend reingestiegen. Und was soll ich sagen? Mich hat das Spiel wirklich komplett, also ich meine das wirklich ganz ernst, gefesselt. Ich wusste auch noch nicht, wie es mir gefallen wird, als ich mit Annika gesprochen habe, weil ich da quasi noch gar nicht mit angefangen hatte. Es stellte sich aber heraus, fantastisch. Es ist eines der wenigen Spiele, als ich es durchgespielt hatte, jetzt eben, dass ich mir direkt auf YouTube, ich sag mal, noch alternative Spielverläufe angesehen habe, um an einigen Stellen zu gucken, was ist denn da bei anderen Personen passiert. Das ist selten. Ich habe Momente in diesem Spiel erlebt, voller Angst, wenn sowas klassisches Resident Eviliges wieder passiert, wenn man als Grace in einem Areal ist und die Aufgabe bekommt, such mal drei Gegenstände zusammen, die sind hier in den verschiedenen Nord-, West- und Osttrakten des Riesengebäudes versteckt, geh mal los, du hast nur einen Safe Space, einen Raum zum Abspeichern irgendwo am Rande, los geht's, viel Spaß. Terror! Absoluter Terror, diese Sequenzen zu spielen. Die Zombies sind unglaublich toll vertont, da sind wir wieder beim Thema. Wahnsinnig toll animiert, es sieht so krass aus und was ich ganz faszinierend finde, dieses Spiel hier bedient sich so sehr an dem riesen Zombie-Vorbild, ich glaube aus den 70ern, Dawn of the Dead, in denen Romero, der diesen Film gemacht hat, eine große Neuerung eingeführt hat und zwar war das einer dieser Zombie-Filme, der erste Zombie-Film, in dem Zombies, also nicht intelligent sind, sondern sich an Alltagshandlungen ihres alten Lebens erinnern und diese ausführen. Und das hat zur Folge, dass in dem Film Zombies zum Einkaufszentrum gehen, weil sie da ihr langes Leben lang immer unterwegs waren. Und hier in diesem Spiel Zombies, ohne zu viel zu verraten, mehr Dinge tun, als man ihnen zutrauen würde. Ich fand's scheiße gruselig. Ich fand's krass. Ich muss das alles mal sacken lassen. Ich würde gerne mich diesem Spiel nochmal, was so Detailaspekte angeht, widmen. Aber jetzt muss ich das erstmal sacken lassen. Ich wollte hier aber schon mal mitteilen, dass das von mir eine ganz große Riesenempfehlung bekommt. Ich stimme da tatsächlich versehentlich ein in den allgemeinen Chorus der Spielewelt da draußen. Ein Großteil der über 5 Millionen Käuferinnen und Käufer ist ja begeistert von dem Titel. Und ich muss wirklich dieses Mal sagen, ich kann es komplett nachvollziehen. Ich fand's krass, wie gesagt, vor allem die Passagen mit Grace, das viele Schleichen, das ständige Unterlegensein, die Angst, sinnlos Munition rauszuballern. Ich fand's richtig schlimm. Ich fand's richtig gruselig. Ich bin froh, dass es jetzt durch ist, aber ich hab's genossen. Froh, weil es so gruselig war. So. Da atmen wir jetzt alle mal durch. Und machen uns bereit für dieses Gespräch, das ich für euch vorbereitet habe. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ansonsten vielleicht noch ein kleiner Hinweis, falls ihr diese vielleicht Detailanalyse von Resident Evil in Zukunft noch hören wollt oder euch viele der anderen wunderschönen, besonderen Orki-Cool-Podcasts anhören wollt, dann werdet doch Supporters, verlinkt in der Folgenbeschreibung. Da kommt ihr zur Steady-Seite, 5 € im Monat und ihr bekommt jeden Dienstag und Freitag mindestens noch extra Folgen. Und außerdem möchte ich darauf hinweisen, ist das ein guter Moment, da reinzusteigen, denn Ende diesen Monats beginnt eine neue Staffel Orki-Cool spielt, die Reihe, in der ich Audio-Let's Plays wage und nachdem ich mit Andreas Moizzi alias Coppelius Crusader Kings 3 gespielt und regiert habe, was ein großer Spaß und ein großer Erfolg war, wage ich jetzt was komplett anderes. Ich weiß selber noch nicht, wie das wird. Ich habe sowas da draußen noch nie gesehen. Ihr werdet es mitbekommen, wenn ihr Okay Cool unterstützt. Freut euch drauf. Ich habe große Angst. So, nun aber Leute, wir gehen rein. Ich danke euch für eure Ohren und wünsche ganz viel Spaß. PS, kleine Anmerkung noch von mir. Direkt zu Beginn unseres Gesprächs spreche ich Annika auf etwas an, was ich unmöglich wissen könnte, wenn ich sie nur gehört hätte, nämlich wir trafen uns in einem Setup, der spektakulär war, denn ich saß an meinem Popelschreibtisch und sie saß an einem Schreibtisch vor einem professionell ausgeleuchteten Greenscreen. Und da habe ich sie drauf angesprochen, zu Beginn unseres Gesprächs, ist nicht weiter relevant, aber vielleicht nochmal ein schöner Moment, um darauf hinzuweisen, dass OKCOOL nach und nach die Welt der Videopodcasts für sich entdeckt. Ich experimentiere viel, ich probiere viel aus, ich teste momentan. Dieses Gespräch hier, wenn alles geklappt hat, ist tatsächlich auch ansehbar auf YouTube. Wenn ihr einfach bei YouTube mal OKCOOL sucht, dann kommt ihr zum YouTube-Kanal. Der ist noch recht klein und süß und gemütlich. Aber da sollte dieses Gespräch auch mit einer anderen Anmoderation, weil ich es produktionstechnisch einfach noch nicht anders hinbekomme, zu finden sein. Aber ansonsten alles inhaltsgleich. Wenn ihr es euch nicht anseht, verpasst ihr auch nichts. Im Sinne von, sie erzählt dort dieselben Sachen, wie ich auch hier euch in Audiospurform anbiete. So, nun aber Leute, jetzt geht's richtig los. Sag mal, jetzt bin ich mal doch neugierig. Bei dir, ich habe ja schon gesagt, dieser Greenscreen da hinten und die ganze Ausleuchtung. In welchem Teil, wenn du das verraten kannst, des Gebäudes, in dem du dich befindest, bist du eigentlich gerade? Ich bekomme Streaming-Keller-Vibes auf die schönste Art und Weise. Sind wir unten?
Wir sind im zweiten Stock.
Wahnsinn.
Yes, ich bin in meinem Büro, das ich glücklicherweise habe, genau.
Genau für solche Zwecke auch. Also führst du den ganzen Tag mit allen möglichen Leuten ständig Interviews und hast dafür quasi das ganze Setup? Weil ich weiß das gar nicht. Oder warum hast du das alles, wenn ich so doof fragen darf? Weil ich meine, man sollte von mir eigentlich meinen, ich habe das, was du hast. Aber du siehst, nein.
Ich bin ziemlicher Perfektionist. Ich dachte mir letztes Jahr, boah, ich habe eigentlich schon Bock, wieder mit dem Streamen anzufangen. Ich investiere jetzt erstmal und habe mir sowohl neuen Schreibtischstuhl, Greenscreen und hier ein paar Lichter und so weiter geholt, weil wenn schon, denn schon, habe ich mir gedacht. Genau.
Ich wusste gar nicht, dass du streamst, ehrlich gesagt. Wann war das denn zuletzt, dass du da aktiv warst auf Twitch und sowas?
Also tatsächlich erst vorgestern, glaube ich. Am Sonntag.
Hätte ich
Mittwoch
sehen müssen in der Vorbereitung. Dann hätte gehofft, du sagst vor vielen Jahren oder so.
Ich bin nicht super aktiv. Also ich versuche es jetzt wieder im Zuge des Games, versuche ich wieder so ein bisschen reinzukommen. Ja. Aber die letzten Monate ist das auch so ein bisschen hinterher geschliffen.
Ja, du, kurze Frage zum Streaming noch ganz kurz. Da sind wir eigentlich schon mittendrin, aber ich will eigentlich gleich mit dir woanders hin. Aber da muss ich jetzt, weil es so gut passt, fragen aus Neugier. Dürftest du, ist das geregelt irgendwo, in einem Livestream, den du privat machst, einmal jetzt Resident Evil spielst, als dein Charakter quasi sprechen, also quasi die Immersion aufbauen und sagen, es gibt ja so thematische Livestreams, hey Leute, ich spiele heute als Grace und mache auch die Stimme und so, dürftest du das?
Also, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, wenn ich ehrlich bin.
Spannend.
Also gibt's zumindest keine Regelung, die sagt, ja Kollege, das geht aber mal gar nicht.
Ja. Oh, spannend. Okay, das nur am Rande. Wie gesagt, da kommen wir dazu. Ich wollte ganz woanders beginnen. Und zwar im Jahr 2023. Ich habe mir das nochmal aufgeschrieben. Ich sehe dich nicken. Vielleicht weißt du schon, auf welches tolle gemeinsame Erlebnis ich referenzieren möchte. Wenn nicht, erkläre ich es jetzt. 2023 haben wir uns zuletzt im Rahmen von so einer Du erzählst von deiner Arbeit Gelegenheit gehört. Und damals haben wir einen wundervollen Podcast, wie ich finde, aufgenommen. Für alle da draußen, die den nicht auf dem Schirm haben, hört euch das an. Ist im Supporterprogramm von OKCOOL drin. Da haben wir gesprochen über deine Arbeit für das Dead Space, Remaster. Ich tue mir immer schwer, das zu unterscheiden in dem Fall. Sagen wir mal Remaster. Und da hast du unter anderem Schreie eingeschrien für dieses Spiel. Und da haben wir drüber gesprochen, wie das damals so war. Das war jetzt 2023. Jetzt sind wir im März schon, um Gottes Willen, 2026. Es sind jetzt 3 Jahre plus minus vergangen. Und jetzt frage ich einfach mal ganz offen in deine Richtung, wie ging es dir so? Auch gerne beruflich, aber auch sonst, was du loswerden möchtest, weil seitdem, deswegen finde ich die Frage persönlich auch so spannend, ist ja viel passiert, KI auf irgendeine komische Art und Weise noch präsenter geworden als vorher. Es gab gerade in deiner Branche zahlreiche Streiks, auch jetzt ganz kürzlich in Bezug auf Netflix und die deutsche Übersetzung von Serien und so ein Kram. Wie geht's dir in dieser turbulenten Welt? Was ist los?
Boah, das ist eine große Frage. Ja. Also ich würde sagen, grundsätzlich geht's mir gut. Vor allem beruflich bezogen, jetzt natürlich durch den Release von dem Game, total krass. Also du sagtest schon ganz richtig, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, habe ich irgendwelche Schreie auf einem Schiff gemacht. Und das ist jetzt schon so vom Krassheitsgrad ein ziemlicher Sprung gewesen. Ja. Also ich habe natürlich zwischendrin auch noch andere Sachen gemacht. Also das hat sich so exponentiell gesteigert, was ja auch sehr schön ist. Aber das ist jetzt schon echt eine ziemlich fette Sache gewesen. Deshalb jetzt so kurzfristig betrachtet geht's mir beruflich ziemlich gut. Aber es stimmt natürlich mit AI und so weiter. Ja, ist gerade so ein bisschen natürlich die Zukunftsangst immer so ein überschwebendes Thema über allem, was mir auch so ein bisschen zu denken gibt, wie es bei mir beruflich in den nächsten Jahren so aussehen wird. Ich habe ja den Vorteil, das habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch erzählt, dass ich nicht nur vor dem Mikrofon stehe, sondern auch dahinter arbeite. Letztendlich auf lange Frist gesehen haben wir da das gleiche Problem, weil wenn es keine Projekte mehr gibt, braucht es auch keine Toningenieure mehr. Aber da habe ich zumindest noch so ein bisschen das breitere Feld, auf dem ich aufgestellt bin. Also bin ich aktuell noch vorsichtig optimistisch, weil es eigentlich in dem Aspekt gerade gut zu tun gibt. Genau.
Wenn du uns den Blick erlaubst, auch so für die Einschätzung, weil ich das auch spannend finde, was würdest du sagen, so prozentual jetzt gerade in deinem Leben, Berufsleben, Toningenieurin und Synchronsprecherin, wie wiegt sich das so? Wo sind wir da so?
Ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen, weil es den finanziellen Aspekt und den zeitlichen Aspekt gibt. Das eine ist deutlich besser bezahlt.
Wenn du es erzählen darfst, würde mich beides interessieren.
Ich weiß gar nicht, ob ich es dir so akkurat wiedergeben kann, aber so als grobe Schätzung würde ich sagen, zeitlich 80% Ton, 20% Sprechen.
Wow.
Finanziell vermutlich 2/3 Ton, 1/3 Sprechen.
Spannend.
Also das schiebt sich so ein bisschen in die Richtung. Und ich habe natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass es auch mehr in Richtung Sprechen geht, weil das natürlich so das Ding ist, wofür ich brenne, sag ich mal.
Ja,
genau.
Ja. Jetzt muss ich doch noch mal ganz so fragen, bevor wir zu Resident Evil und all dem drumherum kommen. Toningenieurin. Es ist einer dieser Berufe, und ich befürchte, wir haben 2023 schon drüber gesprochen, aber verzeih mir, es ist viel passiert, wie gerade erzählt, weiß ich nicht mehr ganz genau. Es ist einer dieser Berufe, du hast eine Vorstellung, wenn du ihn hörst, was das ist, aber je länger du drüber nachdenkst, desto mehr kommst du ins Fragen und Driften und fragst dich, okay, was genau macht man da eigentlich? Kannst du es mal ganz kurz auch für mich erklären? Was ist das eigentlich?
Also ich muss dazu sagen, mein Job als Toningenieur ist ziemlich spezifisch, dadurch, dass ich quasi nicht nur Cutter oder nur eben am Ton bin, sondern ich habe das Privileg, muss ich an der Stelle sagen, dass ich einen bunten Mix aus allem habe. Also da, wo ich aktuell arbeite, bin ich auch manchmal beim Texten beteiligt oder in der Regie. Das wird dann auch anderweitig vergütet und so weiter, muss man immer gucken, aber sind da immer schön flexibel. Und aber was den Ton angeht, bin ich meistens, also ich arbeite in einer Firma, die Videospiele lokalisiert, dementsprechend machen wir primär Games.
Festangestellt sogar, das wusste ich gar nicht. Ach, guck mal, genau. Spannend. Ich hatte dich hier, jetzt unterbreche ich dich so lange, aber jetzt schließt sich für mich ein Kreis. Als wir zusammengefunden haben, hast du ganz kurz irgendwas von Finanzamt gesagt. Es war ein Gag quasi am Rande. Und dann habe ich ja gedacht, ach ja, sie ist ja auch Selbstständige. Jetzt kann ich kurz mein Leid teilen, habe so einen Witz gemacht über diese heilige Instanz und bekam von dir 0 Reaktionen. Und ich hatte dann auch schon gedacht, hat sie akustisch nicht gehört, war doch ein Wahnsinns-Gag. Aber jetzt verstehe ich das. Du kommst aus einer anderen Welt. Deine Existenz ist anders gelagert als meine.
Genau, es ist ein bisschen anders. Aber ich sag mal so, ich habe das Beste aus beiden Welten, weil das Finanzamt natürlich trotzdem wissen möchte, was ich selbstständig verdiene.
Oh,
und das Sprechen ist halt leider Gottes selbstständig.
Dann war der Witz einfach nicht lustig. Okay, jetzt verstehe ich.
Ich glaube, ich habe es einfach nicht gecheckt.
Okay.
Ich glaube, das war mein Fehler, kein Stress.
Dafür habe ich dich jetzt unterbrochen, ey, Wahnsinn.
Aber ist alles gut. Nee, also das ist ja auch ein Ding, was ständig im Wandel ist und auch dadurch, dass ich das nach außen definitiv so sagen möchte, ich bin total happy mit meinem Job, so wie er ist. Ich bin nur halt auch ein Mensch, der gerne und viel Abwechslung hat und deshalb sage ich immer, ich verschließe mich nicht vor dem, was die Zukunft so hält. Ich habe jetzt nicht mittelfristig vor, irgendwie großen Sprung zu machen, eben auch im Hinblick auf die Lage in der Branche, in der wir uns gerade befinden. Genau, also demnach bin ich da eigentlich ganz happy mit und habe dann im Grunde so meine Basis, wo ich auch weiß, da habe ich meinen Skill, den habe ich gelernt, ganz klassisch auf der Uni. Meine Referenzen dementsprechend, das mache ich jetzt seit 2019, demnach auch schon ein paar Jährchen. Und schau halt mal, was so was so kommt drumherum. Ja, genau. Ja,
schön. Ich glaube, wir haben auch damals bei Dead Space auch über deinen Weg in die Branche schon gesprochen. Das heißt, alle Leute, die sich dafür interessieren, hört doch da einfach mal rein. Genau, hier würde mich jetzt mal interessieren, um mal den Bogen zu bekommen zu Resident Evil und deiner Arbeit da, weil da gibt es ja mehr als genug zu fragen und zu beantworten. Bevor wir zu dem Synchro-Arbeiten kommen, würde mich mal interessieren, und du kannst jetzt ehrlich sein, weil der Job ist ja durch, wie stehst du eigentlich zu diesem Franchise? Also bist du eine Person, die riesen Fan ist, einfach die daheim alles voll hat von, wie heißt der, Leonhard Mossart oder keine Ahnung, ich hab das jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Also jedenfalls der Typ da, du weißt schon, oder ist das sowas, wo die Anfrage kam oder was, da kommen wir gleich dazu und du dir dachtest, naja, okay, ich schaue mir das mal an, dieses Resident Evil. Wie stehst du zu diesem Franchise?
Es ist tatsächlich eher Zweiteres. Ich bin nämlich ein ganz schöner Schisser.
Ja,
Horrorfilme, ganz, ganz schwieriges Pflaster für mich. Ich habe eine wahnsinnige Blutphobie, ironischerweise.
Bei anderen oder bei dir? Oder
sowohl
beides?
Als auch, sowohl als auch. Also da bin ich nicht wirklich, bin ich sehr zart beseitet, kann man sagen. Dementsprechend ist das jetzt nicht ein Franchise, wo ich von Anfang an so war, so geil, kenne ich mich mega mit aus, aber habe mich natürlich im Zuge des Jobs da sehr mit auseinandergesetzt, diverse Lore-Videos geschaut und mich da so ein bisschen reingefuchst und muss auch sagen, ich bin echt beeindruckt davon, was für eine geschichtsträchtige Sache das auch einfach ist. Ja.
Oh, das finde ich ja hochspannend, dass du da so ein bisschen neu in diese Welt dazugekommen bist. Nur am Rande, ich weiß nicht, ob das einen Wert hat, aber ich habe vor längerer Zeit Resident Evil 1 für die PlayStation 1 auch nachgeholt, tatsächlich hier bei OKCOOL im Rahmen eines Formats. Und muss wirklich sagen, ich auch als jemand, der schnell und viel Angst bekommt, das aber toll findet auch gleichzeitig, große Empfehlung für dich. Falls du jemals in deinem Leben in diese Konstellation reinkommen solltest, 2 Tage lang Zeit, eine PlayStation 1 und einen Fernseher, der das zeigen kann, verzerrungsfrei und das Spiel auch noch. Wenn das alles mal zusammenkommt, würde ich mir persönlich wünschen, dass du dir das mal gibst, weil ich glaube, auch durch diese olle Grafik von damals, es ist erträglicher, auch für Angsthasen wie uns, das nur am Rande. Wie gesagt, die Empfehlung wird wahrscheinlich verebben jetzt, aber ich muss das einfach sagen.
Er ist ja auch nochmal eine ganz anderer Vibe, was so 90s Videospiele angeht. Also kein Vergleich zu dem, was wir heute geboten bekommen.
Ja, ja. Und da kommen wir jetzt mal hin. Wie bist du eigentlich, das ist wohl eine der großen Fragen, und die du vielleicht schon woanders irgendwo beantwortet hast, aber ich muss einfach fragen, wie bist du eigentlich an diesen Job gekommen? Wir haben ja jetzt schon gehört, du bist jetzt nicht die Person, die ihren Boden pflastert mit Screenshots aus den Resident Evil Teilen. Das heißt, weil was ich mir im Vorfeld überlegt hatte, vielleicht hat sie sich initiativ beworben und liegt einfach dem Entwicklerstudio schon seit Jahren im E-Mail-Eingang und fragt, wann macht ihr sowas mal? Ich will auch. Wie kam denn der Job an dich? Wie ergab sich das?
Also normalerweise ist das so, dass es gar nicht über die Entwickler geht, sondern über die jeweiligen Studios, die das Ganze aufnehmen. Und in den jeweiligen Studios ist man als Sprecherin im besten Fall in der Kartei. Und dann wird sich überlegt, yo, könnte da jemand passen? Und dann werden Vorschläge gesendet, die Personen werden zum Casting eingeladen. Also bei diesem Spiel ist es auf jeden Fall so gewesen, dass es ein Casting gab, weil natürlich, das muss passen. Dementsprechend habe ich das gemacht und am Ende wurde sich dann von Kundenseite für mich entschieden. Genau.
Spannend. Da muss ich direkt mal nachfragen. Diese Sache mit, dass sich dann die Studios, die Synchron all das machen, organisieren, quasi indirekt bei dir dann melden, ist das normal so oder gibt es tatsächlich auch die Fälle, dass eine Synchronsprecherin wie du sich initiativ, persönlich, ohne Umweg über Agentur oder Agenten oder sowas auf Dinge bewirbt und sagt, ich bin es, ich möchte?
Für Projekte direkt meinst du?
Ja, ja.
Boah, das ist sehr unüblich. Also habe ich bisher noch nicht mitbekommen. Einfach auch, weil die Produktionszeiträume ja gar nicht nach außen hin bekannt sind. Also man könnte jetzt sehr schwer abschätzen und zu sagen, keine Ahnung, ich weiß nicht, was dieses Jahr noch rauskommt. Da würde ich gerne mitmachen. Ich muss rausfinden, wo wird es gemacht? Das wird ja meistens auch noch gar nicht nach außen kommuniziert, darf auch meistens gar nicht nach außen kommuniziert werden, während man noch in der Produktion ist. Also es ist sehr, sehr unüblich, habe ich so noch nicht mitbekommen.
Also es gibt nicht so eine, und das meine ich ernst, nicht so eine WhatsApp-Gruppe, wo ganz viele Kolleginnen und Kollegen von dir aus Deutschland drin sind, so 200, und dann jemand reinschreibt, hey Leute, gerade wird übersetzt das und das, hat jemand Lust, dich zu bewerben, weil, wie komme ich drauf? Ich habe so eine WhatsApp-Gruppe auf meinem Handy, ich spreche wie ein Opa, ich habe in meinem Smartphone, bin Teil einer Gruppe oder wie auch immer, jedenfalls, und da geht es um so Freelance-Aufträge, da sind ganz viele andere Journalistinnen und Journalisten drin und die packen da Sachen rein, wo sie selber gerade nicht was machen können, wer Lust hat. sowas gibt's also nicht in deiner Welt, in deiner Arbeitswelt.
Also es gibt schon WhatsApp-Gruppen für SprecherInnen, für alles Mögliche, allerdings nicht mit Jobangeboten.
Spannend.
Also
ja,
zumindest habe ich was dergleichen bisher noch nicht mitbekommen. Eben auch, weil meistens solche Projekte auch mit dieser Reichweite unter fetten NDAs stehen. Da darf eigentlich gar nichts rausgelangen. Und wenn, dann kann die Person, die es rausgegeben hat, ja, ziemliche Probleme kriegen.
Ja, ja. Dann können wir ja mal von hier aus zum Casting gehen. Wenn du davon, also immer alles und natürlich so viel, wie du erzählen kannst, nicht, dass mir hier das Studio oder was eine Woche später per Brief aufs Dach steigt.
Oder mir, sagt, oder mir. Lieber nicht.
Ich weiß nicht, was ich mir lieber wünschen würde. Beides ist furchtbar, ehrlich gesagt. Also deswegen mit aller Vorsicht sprechen, aber gerne, so gut es ja, so offen geht, was weiß ich. Also, wie sieht jetzt so ein Casting aus? Wir haben jetzt also die Situation, du wurdest kontaktiert über Umwege, mhm, und wurdest quasi eingeladen in einen engeren Kreis. Die Leute haben sich deine Sprachfiles da angehört. Das gibt es übrigens auch bei Schauspielerinnen und Schauspielern, dass es da so Webseiten gibt, wo dann Interessierte sich da Performances und sowas angucken können. Also so Buchungsseiten quasi. Mhm. Das heißt, du bist jetzt in den inneren Kreis gekommen schon mal. Wie sieht jetzt so ein Casting aus? Kannst du uns da mal so ein bisschen hinführen?
Also das ist auch sehr projektabhängig.
Ja.
Normalerweise ist es so, dass es schon aus dem finalen Projekt irgendwelche Referenzfiles gibt, mal mindestens irgendwas, wo man mal reinhören kann, eben sowohl von Regie als auch von Sprecherseite, um schon mal so ein bisschen einen Vibe zu kriegen, in welche Richtung es gehen soll. Und dann gibt's so ein paar Testlines, die man dann performen soll. Manchmal auch szenenabhängig. Bei einem Spiel wie Resident Evil war natürlich auch die emotionale Intensität sehr wichtig. Dementsprechend gibt's dann eben eine Bandbreite von sehr ruhig und in sich gekehrt bis zu komplette Eskalation. Und dann muss man seinen Job gut machen und hoffen, dass man den Geschmack trifft. Genau.
Weißt du, warum du genommen wurdest? Also jetzt, um Gottes Willen, das soll jetzt nicht klingen wie, warum hast du diesen Job bekommen? Im Gegenteil.
Warum?
Nein, um Gottes Willen.
Ich verstehe, was du meinst.
Bekommt
alles
man
gut
da Feedback, dass die Leute sagen, das ist sie. Dass später Leute in Produktionstagebüchern in der Rückschau zu Resident Evil Requiem sagen, damals, die kam rein, sagte diesen Satz und wir sahen Grace hinter ihr stehen quasi. Bekommt man da so ein Feedback?
Jein, also nicht in der Ausführlichkeit. Also ich habe es mir so ein bisschen gedacht, dadurch, dass dieses Projekt eben auch da, wo ich viele Zeit der Woche verbringe und arbeite, aufgenommen wurde, habe ich natürlich so ein bisschen Background auch mitbekommen, was so gesprochen wurde und wie so die Gedankengänge waren von, wen laden wir ein, wen schicken wir weg. Wo ich, by the way, das möchte ich ganz klar sagen, keinerlei Einfluss drauf habe. Ich möchte da ganz offen mit umgehen, weil es natürlich von außen so ein bisschen merkwürdig wahrgenommen werden kann, dass ich da, wo ich arbeite, als Tonmensch auch einen Sprecherjob habe. Das eine hat mit dem anderen aber natürlich gar nichts zu tun. Und wenn es so einfach wäre, dann, ich sag immer, wer der Meinung ist, dass es easy peasy, der darf gerne bei uns im Ton anfangen,
ja,
und
so,
gucken, wie
Hater,
viele Rollen
Ansage
es bringt.
Geht raus, meldet euch. Nicht bei mir, genau. ich bin nur die Plattform, meldet euch bei Annika.
Genau. Ja. Nee, aber einfach nur, weil mir das wichtig ist, dass das eine getrennte Geschichte, ja, voneinander ist quasi. Aber dadurch habe ich natürlich den Vorteil gehabt, so ein bisschen über den Flur zu hören, was so die Gedankengänge waren, als dann da die Liste quasi weggeschickt wurde. Und wir haben letztendlich dann auch als Studio keinerlei Einfluss mehr darauf, was der Kunde mit den Vorschlägen macht. Und ich habe im Endeffekt einfach nur gesagt bekommen, du bist es. Und dann habe ich mich gefreut und dann ging's los. Aber was ich glaube, dadurch, dass halt eine Szene darin vorkam, die sehr, sehr, sehr intensiv war und ich im Studio geheult habe, als ich diese Szene eingesprochen habe.
Also du musstest
für
heulen?
Diese Szene.
Ah.
Genau, also ich hätte es natürlich auch einfach nur spielen können, aber habe mich da so reingehängt, dass ich mich tatsächlich voll reingefühlt habe, dass das wirklich eine krasse, krasse Geschichte geworden ist. Ich bilde mir ein, dass das auf jeden Fall geholfen hat. Neben dem Fakt, dass ich, glaube ich, auch die jüngste Person war, die weggeschickt wurde. Und dadurch, dass der Charakter eben mein Alter ist, ich eventuell stimmlich auch dann der passendste Match war im Vergleich. Ja.
Ich muss dazu nochmal kurz zu diesem Casting-Fall. Es ist ja phänomenal spannend. Du bekommst da also diese Zeilen, hast du gesagt, vorgelegt, die du dann sprechen sollst. Manchmal sogar mit Szenen noch, die du dabei sehen kannst.
Mhm.
Also was ich versuche zu fragen ist, hattest du eine Chance schon, dich auf diesen Charakter einzulassen, um zu wissen, wie spiele ich die denn jetzt eigentlich? Oder war das alles vor Ort, Impro quasi? Einfach so, okay, so stelle ich mir das vor, so könnte sie jetzt klingen.
Das war ziemlich improvisiert, ja. Also das Einzige, was man halt weiß, ist ab dem Zeitpunkt von, yo, wir würden dich gerne casten, lass mal überlegen, wann wir das machen können. Dann weiß ich, okay, ich soll auf einen Charakter aus diesem Franchise gecastet werden. Alles andere passiert dann ziemlich spontan tatsächlich. Ja.
Boah. Und
also
auch keine
die Lines selber, die kenne ich nicht vorher. Ja.
Und auch keine, keine Vorlagen von einer anderen Sprache, vom Japanischen oder so, dass du schon mal so reinfühlen kannst, weil du hast nichts, du weißt nichts.
Ach so, doch, das schon. Okay, also ja. In dem Fall haben wir mit dem englischen Ton gearbeitet. Genau,
Okay.
Den haben wir vorher gehört.
Also man hat so eine Orientierung und kann dann so ein bisschen, das ist ja spannend.
Ja.
Okay, genau. Und jetzt haben wir einen super spannenden Moment. Also die sagen, okay, wir wollen dich.
Yes.
Und jetzt nehme ich an, das ist auch der Moment, wenn der Vertrag dann zum ersten Mal vorgelegt wird, oder? Wo das dann heißt, so alles klar, wenn du jetzt zusagst, so dein Blick sagt mir, so okay.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das lief, aber irgendwas werde ich unterschrieben haben, auf jeden Fall.
Weil meine Frage ist nämlich, weil die geht auf was Besonderes hin, und zwar, ich hatte in der Vergangenheit, wir kommen jetzt leider nochmal kurz auf dieses doofe Thema, in der Vergangenheit eine kleine Audiodoku bei OkiCool produziert, die sich drehte um KI und KI-Tools in der Synchronbranche und wie die Menschen damit einfach umgehen. Und da hörte ich immer wieder von einem Begriff, den du auch kennen wirst, von der sogenannten KI-Klausel, dass in manchen dieser Synchro-Verträge bei manchen Studios mit drin steht, okay, wenn du mit uns zusammenarbeitest als Sprecherin oder Sprecher, gibst du auch die Rechte ab an deine Stimme quasi. Wir können dann als Studio deine Stimme benutzen, um eine KI zu trainieren, um in Zukunft unabhängig von dir und auch ohne Honorarauszahlung weitere Synchros zu produzieren. Das ist ja jetzt ein Moment, der ja dann auch in dem Fall hätte passieren können. Hattest du auch so eine Klausel oder hast du darauf geachtet in dem Vertrag?
Also die genauen Klauseln darf ich natürlich jetzt nicht wiedergeben,
ja.
Aber ich achte da auf jeden Fall drauf,
okay,
dass da was drinsteht, was mich absichert. Also vor allem Klauseln, die wirklich explizit sagen, ja, wir können jetzt halt damit machen, was wir wollen. Das würde ich nicht machen. Es gibt so ein paar Sachen, das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil man halt natürlich auch kein Jurist ist, einzuordnen, wo beginnt und wo endet das jetzt, weil natürlich ist ein Nutzungsrecht gegeben, es soll ja was damit gemacht werden. Beginnt es bei, wir machen halt eine Nachbearbeitung mit deiner Stimme insofern, dass wir irgendwelche Klackser rausschneiden oder so, und die gängigen Tools dafür arbeiten inzwischen eben auch mit Mustererkennung und so weiter. Oder geht es eben bis hin zu, ja, wir behalten die Aufnahmen und schmeißen die bei uns ins System. Aber das geht dann meistens, das kann man an der Stelle, glaube ich, klar sagen, über die Einstellung des Kunden und nicht über das Studio. Also die Studios wären doof, wenn sie das machen, meiner Meinung nach.
Ja.
Also ohne da Transparenz zu walten zu lassen, ja.
Darf ich an der Stelle da mal fragen, wie du da persönlich da einfach oder auch beruflich dazu stehst überhaupt? Ich erinnere mich, Lynn Klane, eine Kollegin von dir, auch Synchronsprecherin, sie hatte im Podcast erzählt, sie gehört zu dem Lager quasi, die sagt, also das, was ich gerade beschrieben habe, KI-Klausel, nee, das will sie nicht, dass quasi die Rechte einfach abgetreten werden und tschüss. Ich will jetzt nicht zu viel in ihren Mund legen, aber sie kann sich anfreunden mit der Vorstellung, ich formuliere es mal vorsichtig, dass das gemacht wird, was in Amerika manchmal schon gemacht wird, dass man die Stimme quasi synthetisiert, selbst als Sprecherin oder als Sprecher quasi so eine Art, Programm anlegt, digitales Programm, wo die eigene Sprache abgelegt wird und man jetzt Studios die Rechte quasi an diesem Programm verkauft, dass man quasi sagt, liebes Studio, wenn ihr mit KI arbeiten wollt, dann möchtet ihr aber auch quasi einen Lizenznutzungsvertrag dafür haben, dass ich weiterhin Geld dafür bekomme, auch wenn ich nicht selbst einspreche. Wo ordnest du dich so ein? Also würdest du sagen, damit kannst du dich auch arrangieren mit so einer Vorstellung, oder sagst du Hardline, was ja auch nachvollziehbar wäre? Nein, sobald diese zwei Buchstaben K und I irgendwo hier auftauchen, bin ich raus.
Ich tendiere eher zum Hardliner, also auch einfach deshalb, weil die Arbeit selbst ja das ist, was ich gerne mache. Also wenn es darum geht, mir das abzunehmen, da habe ich gar kein Interesse dran. Also ich möchte das ja machen und auch genau für das, für die Authentizität, für das, was ich selber als Mensch reingebe, letztendlich das Geld bekommen. Also wo ich so ein bisschen eine Grauzone sehe für mich persönlich, und ich weiß auch, dass es da Kollegen gibt, die das anders sehen, ist, wenn eine Klausel halt nicht explizit Training ausschließt. Also das Cloning muss für mich immer raus sein, 100%. Es gab schon Fälle, wo eben Training nicht explizit angefragt, aber auch nicht ausgeschlossen wurde, wo ich dann immer so projektabhängig überlege, so, boah, Bauchgefühl, mache ich das dann jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Insofern, dass ich mir da denke, und das ist vielleicht auch ein bisschen naives Denken, dass es halt schon so viel Material auch von mir online gibt, dass wenn es darum geht, einfach nur so ein bisschen Datenmaterial zu sammeln, ich an der Stelle den Kohl auch nicht mehr fett mache, aber es ist natürlich eventuell eine kurzfristig gedachte Sache. Aber da bin ich noch so, dass ich sage, ich lasse es so ein bisschen aufs Projekt ankommen und überlege dann, wie fühlt es sich an. Aber ich tendiere eher dazu, wenn ich direkt merke, so, weiß ich nicht. Und vor allem, wenn halt explizit drinsteht.
Ich mag's auch sehr
furchtbar. Wenn explizit drinsteht, ja, das schmeißen wir irgendwo rein und dann zerhäckseln wir es und schauen, was rauskommt, fühlt sich nicht gut an. Weil das ist ja genau der Spaß an der Sache, dass wir das selber machen. Also für mich zumindest. Und deshalb, also ich verurteile Leute nicht dafür, wenn die sagen, sie verhandeln ihre Konditionen und machen das auf ihrer eigenen Basis. Ich muss es ja nicht super cool finden, aber ich würde auch nicht jetzt ankommen und da irgendwie eine Spießrutenjagd anfangen. So sehe ich das im Grunde,
Das ist übrigens auch ein gutes Stichwort, da will ich auch mal nachfragen, aber nur natürlich, so viel du davon teilen möchtest, aber ich finde das so spannend, nochmal zum Thema Vertrag und vor allem die Konditionen. Wenn da jetzt dieser Vertrag also vorgelegt wird und die sagen jetzt in deinem Beispiel, jawohl, wir können uns das richtig gut vorstellen, Mensch, du hast da geweint und das hat für uns so gut gepasst, lass uns zusammenarbeiten und das machen. Und du siehst jetzt den Vertrag und da steht ja auch das Honorar drin. Ist das so ein, also erstmal, das ist quasi die erste Frage, ist das immer so ein Standardhonorar oder gibt's da auch so Verhandlungsspielraum? Weil was ich mir denke ist, du bist ja dann in dem Fall oder auch jede andere Synchronsprecherin in so einem Fall in einer super starken Position. Eigentlich sollte man meinen, weil die haben ja schon gesagt, Annika, mega geil, wir wollen dich, du bist es. Und wenn du jetzt sagst, naja, also dann möchte ich aber auch ein gutes Honorar. Passiert sowas oder sind das so genormte Preise, dass da kein Mensch auf die Idee kommt, mal einen Vorschlag in die Höhe zu machen?
Also für gewöhnlich, so wie ich das auch mitbekommen habe, bleibt es eigentlich immer bei einem festen Honorar, was so von Studio zu Studio leicht unterschiedlich ist, aber immer in einem ungefähr ähnlichen Bereich sich befindet. Wer sich das tatsächlich leisten kann, ist jemand, der irgendwie Feststimme von irgendwas ist. Also es gibt Leute, bei denen es halt wirklich so ist, okay, du sprichst für eine Franchise den Charakter, den du seit 20 Jahren auch im Synchron machst. Solche Menschen haben dann eher einen Handlungsspielraum zu sagen, lass mal Geld sehen. Ich nicht. Also ich bin Nobody, genauso noch wie viele nicht. Andere auch. Ja, mal gucken. Also noch
wie gesagt,
bin ich keine Feststimme für irgendwas.
Vor zwei Jahren haben wir noch geschrien in Dead Space, was auch cool war. Jetzt sind wir Grace Ashcroft. Warum sage ich denn wir? Jetzt bist du Grace Ashcroft in Resident Evil. Also ich sehe hier eine Richtung auf jeden Fall.
Das stimmt auf jeden Fall. Nee, das stimmt schon. Aber also es ist sehr unüblich, sage ich mal.
Verstehe.
Vor allem eben, wenn es ja noch keine... Also es ist ja noch nicht entschieden gewesen, dass es nach außen kommuniziert ist. Also wenn ich jetzt gesagt hätte so, ja, alles klar, dann hätte ich aber auch gern 100 Euro mehr die Stunde. Dann, das Studio macht ja ein Angebot. Also sowas sollte man, wenn, dann vorher klären, wenn man zum Casting kommt und sagt, ja, okay, ich hab Bock, aber dann auch gerne unter den Konditionen, weil dementsprechend ja auch die Angebote des Studios angepasst werden müssen. Der Kunde muss sich das überlegen und dann würde ich vermuten, in den meisten Fällen geht die Tendenz dann eher zu jemand anderem, weil, und das sage ich immer wieder, als Sprecher ist man halt, man ist ersetzbar. Insofern, dass es halt super, super viele verschiedene Leute in Deutschland gibt, die einen Job genauso gut auf ihre eigene Art machen können. Also man darf sich in so einer Castingphase, kann man sich nicht darauf ausruhen, dass man gut schauspielert oder eine schöne Stimme hat, weil einfach auch Glück eine riesige Rolle spielt oder der persönliche Geschmack von jemandem. Und wenn jetzt halt jemand sagt, ja, dann nehmen wir halt jemand anderes, dann wird die Person das auch auf ihre Art gut machen, anders als ich das machen würde. Aber ich habe nicht so das Druckmittel zu sagen, ich bin's ja jetzt schon. Und jetzt lass mal Kohle sehen. Also würde es jetzt ein DLC geben oder was auch immer, dann könnte man natürlich sagen, so.
Stimmt, ja klar.
Aber das
macht man nicht.
Nee, das ist auch einfach nicht cool so. Also sehr, sehr unüblich. Habe ich so noch nicht mitbekommen. Ich will nicht die Erste sein, die das macht.
Auf die Idee kam ich ja gar nicht. Da klar, das ergibt ja total Sinn. Also wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, nee, also ihr, wenn ihr mich wieder wollt. Okay, gehen wir diesen Pfad nicht entlang, aber da habe ich gar nicht nachgedacht. Doch, eine letzte Frage erlaube ich mir noch dazu. Aber auch da, ich gebe extra auch so einen Rahmen jetzt gleich vor, der komplett grob ist, damit du nicht irgendwie ein doofes Gefühl hast, aber was natürlich mich und auch die Leute da draußen so reizen würde zu erfahren, wie lukrativ eigentlich jetzt so ein Auftrag ist, weil ich meine, Riesen-Franchise, Riesenrolle, viel zu sprechen gewesen, zu dem viel, da können wir gleich noch dazu kommen, aber wie lukrativ sowas eigentlich ist. Und ich habe mir überlegt, ich würde dir als Rahmen anbieten, damit du da mit gutem Gewissen eine Antwort vielleicht geben kannst, wie oft müsste man denn so einen Auftrag im Jahr hintereinander haben? Wie oft müsste man Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem im Jahr sprechen, um einfach ein angenehmes Leben in der deutschen Großstadt führen zu können? Also super vage, aber sind wir dabei, okay, dreimal der Auftrag und ehrlich gesagt, dann kann ich mir noch ein Auto kaufen? Oder reden wir von 80 Mal, ehrlich gesagt, wenn es reicht? Also so eine ganz grobe so?
Also weder das eine noch das andere. Ich würde vermuten, irgendwo dazwischen.
Ja.
Es kommt natürlich auch auf den Lebensstandard an, wenn man jetzt nicht das Highlife, ich bin Profi-Schauspieler und ich muss jetzt so, ne? Das bin ich überhaupt nicht. Deshalb für mich war es schon sehr, sehr nettes Geld. Aber eben auch nur für irgendwie 1-2 Monate.
Ja, verstehe.
Und dann geht's weiter so.
Okay.
Wenn das ungefähr... Ja, voll.
Ich finde das super wertvoll, auch dass du das so ein bisschen zumindest offenbarst, weil ich glaube, viele, und da schließe ich mich mit ein, können überhaupt nie einschätzen, also was da eigentlich bei rumkommt. Und das ist ja auch nochmal wichtig, um jetzt in Relation zu setzen, wie viel Arbeit du da reinsteckst, was da alles reinfließt. Und da können wir tatsächlich jetzt auch mal dazu kommen, wie viel Arbeit war es denn? Kannst du das irgendwie bemessen in Wochen, Monaten, Stunden? Ich weiß es nicht. Uns ein Gefühl dafür geben, wie lange das eigentlich braucht?
Also so roundabout, ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber es waren auf jeden Fall mehrere halbtägige Aufnahmen, würde ich sagen, über mehrere Wochen insgesamt. Also auch nicht jeden Tag, sondern immer mal häppchenweise. Das ist bei Games auch meistens so üblich, dass man nicht alles in einem Rutsch macht, sondern weil die ja meistens auch noch selber in der Entwicklung drin sind oder im Playtesting zumindest, dass man dann halt irgendwie die erste Hälfte dann, die zweite Hälfte dann macht. Genau, also ich meine mich zu erinnern, dass wir ungefähr einen Monat Produktionszeitraum circa hatten.
Ist das normal? Genau. Ist das viel oder ist das wenig? So im Vergleich zu deinen eigenen Projekten so, weiß ich nicht.
Das war schon amtlich, auf jeden Fall. Also für meine Verhältnisse auf jeden Fall ein Riesending, auf jeden Fall. Ja, safe. Genau, ich überlege, also es gibt Projekte, wo es mehr solche Geschichten gibt, vor allem eben bei Spielen, die ein bisschen weniger linear sind. Also Resident Evil ist ja ein relativ lineares Ding. Du hast deinen Pfad, den du durchläufst und deine Kapitel, die du abschließt. Wenn man jetzt irgendwie eine Open-World-Geschichte hätte, dann hätte man eventuell nochmal mehr Umfang oder halt auch einen wiederkehrenden Umfang, wenn dann irgendwelche Updates kommen oder so. Das hast du natürlich mit so einem Spiel in der Form nicht. Also das ist dann in dem Sinne eigentlich eine, ich sag mal, überschaubare Menge gewesen, ja.
Mhm. Dieses Arbeiten dann in all diesen Zeiten, in diesen Wochen und all das, stelle ich mir das richtig vor, wenn ich sage, du warst da in diesem Tonstudio und hast, weil so kenne ich das von anderen Spielen, wenn man mal hinter die Kulissen blicken darf, tatsächlich die Videoszene laufen. Und so habe ich das mal gesehen und siehst quasi zuerst die englische Tonspur und danach darfst du quasi reden. Und die englische Tonspur ist so wie Orientierung für den Ton, der getroffen wurde und was die englische Person damit gemacht hat. Ist das so oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab?
Genau, also auch das ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Bei manchen Spielen ist man da sehr frei, dass man das Englische im Grunde nur für die Stimmung und für die sinnhafte Betonung vorgespielt bekommt und dann hinten raus frei spielen kann. Bei anderen Spielen wiederum muss man auch sehr technisch genau arbeiten, dass du dann halt irgendwie jeden Einatmer auf einen Einatmer, jeden Ausatmer auf einen Ausatmer setzt. Bei den Cutscenes zum Beispiel ist es letztendlich synchron gewesen, weil die sind ja fertig animiert. Und dementsprechend haben wir auch mit den Motion-Capturing-Aufnahmen zum Beispiel gearbeitet und haben im Grunde dann Synchronfilm in Überlänge produziert.
Wahnsinn.
Genau.
Du, ich muss noch mal kurz zu dem Atmen fragen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es verstanden habe, aber es klingt kompliziert. Kannst du das noch mal erklären? Also wie?
Also wenn man im Englischen jetzt zum Beispiel eine Strecke hat von gestresstem Ein- und Ausatmen, dann spiegelt sich das ja auch in der Animation wieder, je nachdem, wo man steht, wie man das sieht. Und deshalb muss man dann eben zeitlich quasi die Tonspur so produzieren, dass man sie eins zu eins unter die Originalspur drunter setzen könnte. Also dass das wirklich exakt auf der gleichen Stelle ist. Also es ist sehr, sehr, sehr technisches Arbeiten. Deshalb sage ich auch immer, Schauspiel ist eine Sache, aber diese Präzision
Wahnsinn.
Ist ein nicht insignifikanter Teil der Arbeit im Studio. Und das macht auch den Unterschied zu Kamera- oder Bühnenschauspiel ganz doll. Ja.
Wahnsinn. Hattest du da nicht auch mal so Momente, das schreit ja eigentlich danach, egal wie profiartig man arbeitet, dass man so eine Szene einfach nicht hinbekommt und dann auch so eine, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Frustration in sich spürt und merkt, es wird immer schwieriger, diese Stelle zu bekommen. Man weiß aber auch, man hat diese Produktionsmaschine, die nur darauf wartet und auch damit rechnet, dass du ziemlich on point mit allem bist. Ist das nicht eine Riesendrucksituation, auch dann so zu arbeiten?
Kann schon Druck machen, aber im besten Fall ist es so, dass die Person vor dem Mikrofon ein bisschen was drauf hat und das Rhythmusgefühl gehört mitbringt, um das anständig draufzusetzen. Zusätzlich die Person am Ton auch fit ist und im Zweifel auch mal was ein bisschen schieben kann, dass du nicht halt in einem Rutsch alles wunderbar perfekt machen musst, sondern wenn du halt hier und da mal eine Silbe verrutscht bist oder so, sage ich jetzt einfach so als Einheit, kann man da auch vieles einfach noch basteln. Das kenne ich ja glücklicherweise auch und deshalb schäme ich mich da dann oft auch nicht für, weil ich dann weiß, okay, wenn da ein Kollege sitzt, der weiß, was er tut, dann ist dieser Take verwendbar. Und genauso auch die Texte schon gut vorbereitet sein sollten im besten Fall, sodass man da auch nicht irgendwie in die Bredouille kommt, weil man zu viel oder zu wenig da stehen hat und dann erstmal nochmal umdichten muss. Also die Regie in dem Fall dann meistens umdichten muss. Genau, also wenn da alle Gewerke so wie Zahnräder ineinander greifen, dann kommt man da eigentlich schon ganz gut durch, würde ich sagen.
Ja. Jetzt mal Hand aufs Herz, auch da, die Tonspur ist ja durch, wir können jetzt offen reden. Ist man da nicht wahnsinnig versucht an deiner Stelle, wie sage ich das, so eine Art Easter Egg zu platzieren in der Tonspur? Oder ehrlich gesagt sogar noch mehr als das, sondern wenn man dann so eine Figur hat. Und du bist ja auch, also für mich ist das auch ein künstlerischer Beruf, es hat zwar sehr viel Handwerkliches auch, aber gehört ja auch Hand in Hand irgendwie. Wenn du sie so siehst, die Figur und die englische Tonspur hörst, und dann kann ich mir doch nicht anders vorstellen, als dass du doch da bestimmt mal einen Moment hast und denkst so, oh, ich habe eine Idee, wie ich das jetzt ein bisschen mit einem eigenen Spin machen könnte. Quasi so ein bisschen kreative Freiheit, das passt auf die Tonspur, einatmen, ausatmen, das ist on point, aber in dieser Spalte da, zwischen dem Ein- und Ausatmen, habe ich eine Idee. Ich mach das jetzt einfach mal. Machst du dann sowas oder ruft sofort der Tonmann, Annika, ich dreh durch, wie oft soll ich dir noch sagen, hör auf mit den kreativen Freiheiten. Wie ist das so?
Boah, das ist bei Games tatsächlich schon eine sehr strenge Geschichte. Also meistens hat man da schon sehr klare Vorgaben von match das Original so gut wie möglich. Krass. Vor allem, wenn man halt Gefahr läuft, dass es halt hinten raus irgendwie dann blöd ist. Und es muss ja auch, also inhaltlich darf man sowieso nichts ändern, weil muss ja zum Rest passen. Das wäre kompletter Schwachsinn.
Ja, cool, wenn
man
blödet
natürlich
hättest.
So ein bisschen rum und so, ne? Das kommt schon mal vor, dass man irgendwie mal einen Witz macht oder so, oder wenn man sich verspricht oder so, dann den Take nochmal so anhört und alle sind so, ah, haha, Mensch, das wäre ja witzig, wenn wir das so machen könnten. Anyway, wir arbeiten jetzt weiter. Das kommt schon mal vor, aber im finalen Produkt muss das schon alles eine sehr cleane Sache sein. Ja.
Apropos cleane Sache, das ist auch was ich mir gedacht habe. Eine der ersten Fragen, die auf meinem Papier standen, als ich in dieses Gespräch hier mit dir reingegangen bin. Wenn ich in meine eigenen Podcasts reinhöre, manchmal mache ich das, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das für die Hörerinnen und Hörer sein könnte. Manchmal, ehrlich gesagt, höre ich mir auch Gags von mir nochmal an, um zu gucken, okay, war es lustig? War es das wert? Also das mache ich wirklich manchmal, so eine Gag-Kontrolle. Und was ich mir da aufgefallen ist, dass ich an manchen Tagen einfach anders klinge als an anderen Tagen. Und ich rede jetzt nicht von Erkältung oder mal verstimmt oder so, sondern also eine Stimme ist ja was Organisches und die ist immer mal ein bisschen anders. Ob ich jetzt gerade einen Tee getrunken habe oder ein alkoholfreies Bier, selbst das hat gefühlt Einflüsse darauf, wie die Stimme klingt. Jetzt bist du natürlich Profi und kennst Tricks, um die Stimme fit zu halten und so, aber nichtsdestotrotz über einen Aufnahmezeitraum von einem Monat plus, wie verhindert man denn, dass die Stimme anders klingt in diesen Mini-Aufnahmen, weil ich kann mich an kein Spiel erinnern, das ich jemals gespielt habe, wo ich in den Synchro-Passagen Unterschiede gemerkt hätte und gewusst hätte, okay, die Aufnahme war an einem Freitagabend nach einem langen Tag und die war am Montagmorgen nach einem Wochenende. Wie macht man das? Ist das Tool-Geschichte, dass der Tonmann da irgendwas macht?
Ich würde sagen, also wie du schon im Grunde gesagt hast, stimmlich sollte man sich natürlich entsprechend aufwärmen. Also wenn ich jetzt um 8 Uhr morgens da reinstolper, gerade noch einen Kaffee getrunken habe, schön klebrig bin oder so, ist natürlich nicht so geil. Also im besten Fall ist man schon irgendwie in irgendeiner Form aufgewärmt. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, ich wärme mich tatsächlich auf, aber zumindest hat man vorher im besten Fall so ein bisschen schon gesprochen. Man hört natürlich Heiserkeit auch viel, vor allem bei so einem Game, wo sehr laut zum Teil geworden wird. Da ist dann das ein oder andere Lutschbonbon der beste Freund. Genau, aber wie man das häufig sonst macht, ist, wenn man jetzt auch irgendwie eine Szene von davor sich nochmal vornehmen muss. Im besten Fall schließt man die Szenen an einem Tag ab, sodass es nicht in der Szene einen Wechsel gibt. Aber sollte das mal passieren, hört man sich die vorher nochmal an auf jeden Fall und hört dann, wie man aufgehört hat auch, dass man weiß, mit welcher Intensity sind wir da rausgegangen, dass man sich da wieder draufsetzen kann. Und das funktioniert eigentlich meistens ganz gut so, ja.
Gab es mal eine Stelle, das ist natürlich jetzt doof, weil wir alle haben jetzt nicht das komplette Spiel vor Augen und können wissen, wo das ist, aber nichtsdestotrotz, gab es mal eine Stelle, wo du gemerkt hast, ey, das ist so schwer oder das ist so, die Worte, die ich wählen muss, sind schwer in der Abfolge oder das Timing ist schwer. Gab es da so eine Szene oder so eine Ecke oder wie auch immer, wo du einfach wirklich gekämpft hast oder was?
Also was Worte angeht, ich habe das auf jeden Fall manchmal immer noch, dass ich über meine Worte stolper. Explizit, bestes Beispiel.
Jetzt hat's geklappt.
Es hat geklappt, ich habe mir Mühe gegeben. Es gibt so Wortkombinationen, ist ja oft auch was Anatomisches. So je nachdem, wie mein Mundraum irgendwie arbeitet, gibt's manche Lautkombis, die irgendwie ein bisschen schwerer über die Lippen gehen. Fällt mir jetzt spontan in dem Game nichts ein.
Wahnsinn.
Aber was... Also es gab mit Sicherheit was.
Okay,
ja, gab es mit Sicherheit was. Also okay. das wäre jetzt so hoch, will ich das jetzt nicht ansetzen.
Ja.
Aber was das Acting angeht oder was so die technische, den technischen Aspekt angeht, es gibt relativ am Anfang des Spiels eine Szene, die ist auch, meine ich, im englischen Trailer drin. Deutsche Trailer gab es leider nicht. Das ist eine emotional sehr heftige Szene, wo sehr viel rumgeschrien und geweint wird und ein Tod betrauert wird, um es mal spoilerfrei zu sagen. Und das ist, weil eben Schreien und Heulen hintereinander passiert, sehr schwer gewesen, da zwischendrin rauszugehen in der Aufnahme. Und deshalb war das ein ungefähr 30-sekündiges Ding von und Abfahrt und dann hoffen, dass das meiste passt und dann eben noch eine Version und dann noch eine Version machen, um dann zu hoffen, dass die miteinander so funktionieren von der Intensität her jeweils, dass man die auch ineinander rüberschneiden kann. Aber im besten Fall, und ich glaube, so ist es auch, ist es halt aus einem Guss und in einem Rutsch durchgesprochen. Und da gab es schon die ein oder andere Geschichte, halt, weil du kannst dir vorstellen, das Game ist voller Trauma und Schreien und ach du Scheiße, was passiert hier? Da gab es schon so ein paar Sachen, wo es halt dann, ja, wo es dann tricky war, die Intensität beizubehalten und die realistisch zu spielen auf das exakte Timing des Originals.
Boah.
Ohne dass man sich bewegen darf, muss man dazu sagen. Im Original haben sie ja Motion Capturing.
Richtig,
im Studio ist man da meistens relativ, wenn du dich so oder so vom Mikro, ne, das geht ja sehr schnell, dass das dann bescheuert klingt und deshalb ist man immer so,
Wahnsinn. Ganz eigene Art von Schauspielerei am Ende wieder, wirklich ohne, Wahnsinn. Ich hatte jetzt gerechnet damit vielleicht als eine Möglichkeit, was dir vielleicht eine Herausforderung brachte. Wir hatten am Anfang davon gesprochen, dass du ein Mensch bist, der, ich sag mal, positiv formuliert, offen für die Welt des Horror bist, mit anderen Worten ein bisschen Schreckhaft. Hast dir selber gesagt, so wie ich auch, ein bisschen ängstlich, wenn man das sein soll, wenn ein Spiel das will. Und ich hatte gedacht, vielleicht war das mal ein Problem, dass so eine Szene gruselig war, die Figur aber selbstbewusst, kein Problem, Leute, wir lösen das. Aber du dir dachtest, mit den geilen Kopfhörern auf, die man dann im Studio bestimmt hat, Zombies oder was auch immer, direkt auf dem Ohr, dass du gemerkt hast, ich als Mensch, als Annika, ist das eine unangenehme Situation gerade, aber der Charakter ist mutig und jetzt muss ich mich richtig reinhängen. Gab's sowas mal oder ist das zu viel?
Es gab sowas in der Art auf jeden Fall. Also grundsätzlich muss ich sagen, Wenn man ein guter Schauspieler ist, dann kann man das ganz gut voneinander trennen. Also ja. Dann ist quasi, kann ich beim Üben sehen so, oh wow, wow, das ist heftig. Und dann halt trotzdem so, ey, cool, alles klar. Ja. Sobald die Aufnahme läuft, das kann man dann schon ganz gut voneinander trennen im besten Fall. Aber es gab tatsächlich eine Szene, die ich nicht gucken konnte, die eigentlich aufs Bild hätte gesprochen werden müssen, ich aber nicht sehen konnte, weil es ging um Nadeln, um das mal so zu sagen. Und da habe ich ziemliche Probleme mit und ich habe es versucht, aber ich habe gemerkt, Leute, meine Hände beginnen zu kribbeln. Wahnsinn. Ich habe keinen Bock, jetzt hier umzukippen.
Wahnsinn.
Ich spreche der Kollegin jetzt einfach mal nach und ihr sagt mir, ob das so passt oder nicht. Es war ein bisschen tricky. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, mich da, ich sag mal, zusammenzureißen, aber da ist die Angst wirklich zu groß gewesen, da einfach hier zu machen im Studio. Ja. Da haben wir es dann auch so hinbekommen, aber das war schon ein bisschen tricky.
Wahnsinn. Also wirklich größten Respekt davor. Also auch den Mut zu haben, in der Produktion dann zu sagen, Leute, ich kann das nicht, können wir da irgendwie einen Workaround finden? Krass, also da stelle ich mir nicht einfach vor. Wie ist das denn, wenn das Spiel jetzt erschienen ist, spielst du es, oder auch theoretisch gesprochen, kannst du dir vorstellen, das zu spielen auf deutscher Synchro und dich selbst zu hören, weil da gibt's ja Leute, die ja sehr unterschiedliche Einstellungen zu haben. Ich kenne auch Kollegen von mir, die jetzt nicht Synchro sind, aber die im Podcast arbeiten, die können unmöglich ihre eigenen Podcasts hören. Und wir haben es ja schon gehört bei mir, ich höre meine auch nochmal an zur Gag-Analyse und sowas. Wo bist du da? Kannst du das? Also das stelle ich mir wahnsinnig vor, wenn ich mir überlege, mich selbst ein 10-Stunden-Spiel zu hören. Also kannst du das?
Kurze Antwort, das kann ich, in der Tat. Ist lustig, weil ich die Frage erstaunlich oft gestellt bekommen habe schon.
Das ist so das Schlimmste, da was man hören kann als Interviewer.
Nee, gar nicht.
Okay, die Frage wurde mir schon oft gestellt.
Nein, gar nicht im Sinne von so, denk dir mal was Anständiges auf. Ja. Aber ich find's tatsächlich spannend, weil es für mich gar nicht so eine große Rolle spielt. Also ich habe darüber gar nicht nachgedacht, dass das für Leute tatsächlich ein spannendes Ding sein könnte. Aber klar, wenn man sich nicht ständig selber hört, dann ist das natürlich was ganz anderes. Aber ich glaube auch eben dadurch, dass ich halt nicht nur vorm, sondern auch hinterm Mikro sehr gut kenne und auch meine eigenen Produktionen schon seit Jahren technisch selber betreuen kann, bin ich ziemlich gewöhnt, mich selbst zu hören. Ich bin dadurch auch ein bisschen kritischer noch, weil ich natürlich noch mal akribischer auf die Sauberkeit und sowas achte, wenn ich meine eigenen Aufnahmen höre, wo ich mir denke, Mann, reiß dich doch zusammen. Aber jetzt so im finalen Spiel, das habe ich tatsächlich auch bei Release erst gehört, weil ich habe die Aufnahmen abgesetzt und danach nichts mehr mit der Produktion gemacht. Das ist ziemlich geil gewesen, muss ich sagen. Also am Anfang sehr surreal, dass ich mir dachte, das ist jetzt wirklich passiert, what the hell. Umso surrealer, wenn man dann irgendwie einen Gronkh oder sowas sieht, der dieses Game zockt und dann auf meine Voiceline eingeht. Ich bin so, hihihi.
Ja, das glaube ich.
Das ist sau cool.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen, also im besten Fall trennt man ja sich selbst von dem Charakter, den man spielt. Das ist auch ein Feedback, was ich bekommen habe, was mir sehr viel bedeutet hat, dass Personen, die mich kennen, das Spiel gespielt haben und am Anfang dachten so, Moment mal, die kenne ich. Und dann aber 5 Minuten später voll in der Immersion im Spiel drin waren und da gar nicht mehr drüber nachgedacht haben. Und das ist eigentlich so das Geilste, was man hören kann, dass man eben so performt hat, dass es eben nicht klang wie ich, sondern eben wie Grace an der Stelle.
Ja. Hast du eigentlich nochmal zum Thema Feedback auch von anderen Leuten zu deiner Arbeit, dann, wenn das dann im Spiel zu hören ist, da so einen besonderen, wie sage ich das, also wenn so ein Spiel jetzt erschienen ist, guckst du gezielt auch nach, ich weiß nicht, so in Tests oder was, oder wenn Leute über dieses Spiel sprechen oder schreiben irgendwo, ob was zur deutschen Synchro gesagt wird, schwingt da auch eine Sorge mit, dass Leute sagen könnten, okay, das ist ja gar nichts gewesen, weil wir wissen ja beide, ich finde auch zu Unrecht, in vielen Medien und auch gerade bei Spielen hat die deutsche Synchro einen nicht so guten Ruf im Sinne von, dass Leute ohne hinzuhören sagen, naja, ich spiele auf keinen Fall auf Deutsch, die können ja nichts. Und wir wissen beide, das ist natürlich unfair als Pauschalurteil. Hast du dann da manchmal Sorge, wenn du so ein Spiel abgibst als Produktion, das werden jetzt viele Leute spielen, nicht, dass da doofe Sachen gesagt werden darüber? Bist du da so ein Mensch, der sich darüber Gedanken macht?
Auf jeden Fall. Ja. Also das ist ja so von der Größenordnung her wirklich das Krasseste, was ich bisher gemacht habe. Und deshalb habe ich umso mehr mich da mental drauf vorbereitet, dass eben auch Kommentare kommen werden von wegen, ja, deutsche Synchro Schmutz, ich spiele Original. Wo ich auch sagen muss, ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn man sagt, ich möchte das Original spielen, weil man es natürlich oft hat in der Lokalisierung, dass Sachen anders sind. Manchmal gehen auch Sachen verloren aus zeitlichen Gründen. Wenn man dann sagt, ich möchte die originale Experience, ich spiele es im Originalton, fair, alles cool. Im besten Fall wird die deutsche Synchro gar nicht erwähnt, habe ich mir gedacht. Oder natürlich im allerbesten Fall positiv bewertet. Und ich wurde tatsächlich positiv überrascht, was das angeht. Also ich habe nicht damit gerechnet, so viele Leute auf Deutsch spielen zu hören und zu sehen. So viel positives Feedback auch, also explizit gesagt zu bekommen, wegen der deutschen Synchro macht das Game so Bock. Also natürlich auch wegen allem anderen, keine Frage. Aber die deutsche Synchro trägt dazu bei, dass es halt atmosphärisch ist und dass es Bock macht. Mega geiles Gefühl. Auch eben von Leuten, die sonst sagen, ich spiele immer auf Englisch. Ich hatte jemanden, der hat mir einen Kommentar weitergeleitet von wegen, ja, ich habe versehentlich auf Deutsch gestellt. War ein Versehen. Und dann war es aber irgendwie geil. Dann habe ich es so gelassen, weil ich so, mega, wir haben einen gewonnen für unser Team. Voll gut.
Wahnsinn.
Ja, super, super geil.
Mir spukt so eine Frage im Kopf, auch so zum Ende unseres Gesprächs. Ich weiß nicht, ob ich die richtig gefragt bekomme, weil das so ein Gefühl ist vor allem. Aber ich versuch's mal. Also, du hast jetzt erzählt, auch von den Anstrengungen, die man unternehmen muss, wenn man so eine Produktion macht, sich in diesen Charakter reinzuversetzen, auch das englische Original, oder nicht das Original, in dem Fall, die englische Vorlage quasi, auch umzusetzen, auch werksgetreu umzusetzen. Man muss sich auf diese Stimme ein bisschen einstellen. Wir wissen auch beide, wie viel Ausbildungszeit reinfließt in diesen Job, dass man lernt, seine Stimme zu beherrschen, sauber zu sprechen und all das. Was ich mich frage, jetzt auch gerade nochmal, wenn du viel von diesem Resident Evil Auftrag erzählt hast, hast du eigentlich noch, du machst es auch schon ja seit vielen Jahren, ein Gefühl dafür, wie deine Stimme klingt, also wie die Stimme von Annika ist? Weil da sind jetzt im positivsten Sinne ja schon so viele Ebenen darüber, all die Jobs, die du schon gemacht hast, für die du deine Stimme in irgendwelche Richtung erweitert hast, erkundet hast, plus unter allem das Training als Synchronsprecherin, was dir beigebracht hat, sauber zu sprechen und all diese Dinge. Hast du noch eine Vorstellung davon, wie du eigentlich klingst, wenn niemand dich hört?
Auf jeden Fall. Ja. Also so wie wir jetzt gerade miteinander quatschen.
Das bist du.
Das bin ich auf jeden Fall. Also lustigerweise, ich will das nicht zu krass anreißen, weil es vermutlich zu lange dauert, aber lustigerweise habe ich da früher schon sehr viel drüber nachgedacht, weil ich eigentlich früher, also so mit 14, 15 schon mal dachte, eigentlich wäre das ein geiler Job. Und dann habe ich mich selbst gehört und dachte, aber nicht für mich. Also coole Sache, but it's not for me, weil ich halt nicht, also so in meiner Eigenwahrnehmung, nicht die norm schöne Stimme habe. Ich habe halt nicht die klassische Hollywood-Hauptdarsteller, was auch immer, Geschichte. Vor allem nicht, wenn ich eben einfach so vor mich hinrede. Dachte ich so. Und deshalb habe ich ganz lange gedacht, ja, okay, gut, ich rede so schlurig vor mich hin, ich sitze hier und ja, es geht, Leute. Und dann, wenn ich aber vor dem Mikrofon bin und mir tatsächlich Mühe gebe, klappt das ja trotzdem irgendwie. Das ist halt, das ist ganz geil. Tatsächlich ist es bei mir eher oft andersrum, dass ich, wenn ich vor dem Mikrofon stehe, erstmal so die Stimme finden muss, die ich gerne machen möchte. Also ich versuche schon, vor allem für Grace, jetzt musste ich mich nicht viel verstellen. Das ist ja im Grunde so meine normale Stimme von der Lage her auch, was es sehr angenehm gemacht hat. Aber ja, ich habe da tatsächlich eher in die andere Richtung öfter das Ding von, wie kriege ich meine natürliche Stimme vor dem Mikrofon authentisch rübergebracht?
Verstehe.
Ja.
Aber du hast doch bestimmt auch viele Menschen in deinem Umfeld, das höre ich von Synchronsprechern und Sprecherinnen ganz oft, genervt, wenn sie das erzählen, die dann sagen, ey, mach doch mal die Stimme von XY. Wirst du darum gebeten oft? Also auch wenn man so neue Leute kennenlernt, ich kann mir vorstellen, das ist mit das Schlimmste, was einem passieren kann in deinem Job, dass dann Leute sagen, ey, mach doch mal diese Stimme. Ist wie so ein bisschen Tanzäffchen.
Ja. Ist mir tatsächlich schon vorgekommen und ich bin nicht extrovertiert genug.
Ja, sehr gut.
Ich hatte das schon ganz oft so, kürzlich, ganz komisch, war ich bei einer Kosmetikerin und der hatte ich das erzählt und dann lag ich auf dieser Liege und sie meinte so, ach cool, ach für Anime sprichst du auch, kannst du mal so eine Anime-Stimme machen? Und ich dachte mir so, nein, kann ich nicht.
Hast du nicht gemacht?
Das war ganz komisch.
Sehr gut.
Ich dachte so, was sage ich denn? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Und man so, ja, das ist so ein bisschen, also fällt dir was ein, was ich sagen kann? War so, ja, einfach irgendwas. Ich bin so, boah, das ist jetzt schwierig gerade. Ich glaube, es gibt Kollegen, die können das. Ich bin noch nicht an dem Punkt, vielleicht brauche ich noch ein bisschen mehr Confidence auch in meiner Arbeit, dass ich sagen kann so, ja, natürlich, kein Problem, bla bla bla. Aber meistens bin ich so, das jetzt zu machen, wäre mir sehr, sehr unangenehm.
Ey, ohne Witz, ich glaube, ich bin der Einzige, das sage ich jetzt einfach mal, der einzige Interview-Podcast der ganzen Welt, der, wenn Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher zu Gast sind, nicht sage, sag doch mal einen Satz, der den so anstupst mit einem Ast und sagt, mach doch mal. Ja, ich finde das hat immer so ein komisches, so ein Tanzäffchen-Ding, so dieses so, führ doch mal was auf. Deswegen auch du wirst diese Frage heute nicht von mir bekommen. Das ist,
ich danke dir.
Bitte. Also es ist mir unangenehm allein schon. Ich glaube, bei Dead Space damals haben wir das gemacht, aber da ging es um die Schreie. Ich glaube, da haben wir dich schreien lassen auf deinen Wunsch hin. Du hast es da mitgemacht. Das finde ich ist was anderes. Aber also ein Satz, nee, da wird mir ganz anders, wenn ich mir das nur vorstelle. Nee, ich fand es super spannend. Das waren alle Fragen, die auf meinem Herz ganz oben lagen, wo ich mich drauf gefreut habe, dass ich die Gelegenheit bekomme, dir die mal zu stellen. Und ich danke dir sehr auch für die Offenheit, weil manches davon sind ja auch so naturgemäß Themen, muss man jetzt nicht ständig immer irgendwo von einem Mikrofon erzählen, aber du hast es getan. Ich fand es wirklich interessant. Also vielen Dank dafür und natürlich auch danke für deine Arbeit als Synchronsprecherin. Also ich bin hochgespannt, was in den nächsten 2 Jahren bei dir passiert. Wir waren ja, wie gesagt, 2023, haben wir letzte Mal so richtig in dem Rahmen gehört. Jetzt wieder, was ist wohl in 2, 3 Jahren? Da kann ich direkt fragen, ehrlich gesagt, das nehme ich noch als Frage mit. Was müsste denn passieren in 2, 3 Jahren, dass du sagst so, mega geil. Also wir können jetzt Fantasie walten lassen, irgendein Spiel, von dem wir auch nicht wissen, ob es jemals erscheinen wird, ein Anime, ein Film, eine Serie. Was müsste es sein, dass du sagst, geil. Also auch gerne sowas wie Herr der Ringe 4 oder sowas. Mm, also alles.
Was ganz Absurdes. Ja, also, boah, das ist super tricky. Ich sag jetzt eigentlich so schon die letzten Tage, ist mir das erstmal so richtig bewusst geworden, was Videospiel angeht, von der Größenordnung, habe ich eigentlich durchgespielt. Also krasser wird's eigentlich nicht.
Das ist schon groß, ja.
Also muss man einfach, also ich für meinen Teil zumindest, mir würde kein Game einfallen, das krasser wäre vom so popkulturellen Impact oder so auch. Also ich habe auch die Hoffnung oder so das Feeling, so Game of the Year, könnte schon passieren. Wir wollen nicht übertreiben, aber ich meine, die Zahlen sehen gerade ganz gut aus. Die Leute haben auf jeden Fall Bock. Sonst würde ich natürlich gerne mehr synchron machen an sich. Problem ist, ich bin aus NRW und in NRW geht nicht ganz so viel. Also es gibt Synchronen in NRW, aber das hauptsächliche Arbeiten passiert natürlich immer noch in Berlin.
Oder Hamburg.
Und da habe ich jetzt kurzfristig, mittelfristig nicht vor, hinzugehen.
Ja.
Ich will es nicht ausschließen. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber das müsste vermutlich passieren, um in dem Aspekt nochmal ein bisschen mehr Progress zu machen beruflich. Was da so, ich sag mal, franchise-mäßig was wäre, was mich interessiert. Boah, ich glaube, Star Trek fände ich geil.
Oh, Serie, Film, Spiel?
Irgendwas Gutes. Das ist ja so ein bisschen durchwachsen. Die neueren Iterationen von solchen alten Franchises sind ja immer mal so Hit or Miss, sag ich mal. Aber irgendwie so eine geile Sci-Fi-Serie oder so, fände ich cool.
Hast du die allererste Staffel Star Trek gesehen? Die allererste mit
aus den 60ern?
Kirk und sowas, ja.
Tatsächlich.
Ich drehe durch. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Die gönne ich mir noch ganz schnell. Ich habe in den Weihnachtstagen, also vor über 3 Monaten, habe ich mir zum allerersten Mal die erste Staffel von Star Trek eben aus den 60ern da gekauft auf DVD, weil ich einfach ich hatte Lust. Habe zum ersten Mal das gesehen und ehrlich gesagt, habe gar keine Frage, ich will das nur mit dir teilen. Die erste Folge der ersten Staffel, die ist ja Horror. Das ist die, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber mit der Frau, die für je nachdem, wer sie anguckt, eine andere Gestalt hat. Und in der Serie wird das am Anfang unkommentiert einfach so gezeigt. Man sieht Kirk, wie er sich zu der Frau dreht, dann ist das eine andere Frau als für jemanden anderen in der Szene. Und das ist so gut gemacht und das war ein Horror. Wie gesagt, führt zu keiner Frage, ich wollte das nur mit dir teilen. Ich lag hier, weiß ich nicht, 25. Dezember, bin von der Couch gefallen auf meinem Popcorn-Deckel. Ohne Witz, was da denn? Also abgefahren. Das nur
geil.
Am Rande, ja.
Ja, super ikonisch. Also,
voll geil, mega.
Auch zum Teil echt nicht gut gealtert, aber auch trotzdem sehr, sehr iconic, muss man einfach
boah,
sagen.
Das musst du nochmal raus. So, nun entlasse ich dich in die freie Welt hinaus. Ich danke dir wirklich sehr nochmal für das Gespräch. Ich habe das sehr genossen.
Danke dir.
Sehr gerne. Und freue mich. In 2 Jahren, wie gesagt, gucken wir wieder rein in dein Portfolio und schauen, was sich getan hat.
Kein Druck.
Doch, richtig viel Druck. Bitte was Spannendes machen. Ich freue mich drauf.
Cool. Ciao.
So, Freunde, das war mein Gespräch mit Annika Ruft. Habe ich wohl nicht zu viel versprochen. Das war ja hochinteressant. Also, ohne Witz, vielen herzlichen Dank nochmal an Annika. Vielen herzlichen Dank auch an euch, dass ihr hier zugehört habt und okay cool die Treue haltet. Ich freue mich wirklich riesig. Fühlt euch eingeladen, über ein Steady-Abonnement nachzudenken. Und wenn ihr es schon tut, dann herzlichsten Dank von ganzem Herzen. Ich hoffe, ihr seid glücklich mit dem Angebot. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann schreibt mir eine Mail an post@okcool.space oder geht in den offiziellen Discord-Kanal von OKCOOL. Der kommt über die Webseite, nämlich okcool.space. Da ist ein Menüreiter namens Discord beitreten zu finden. Und dann sehen und hören wir uns da wieder. So, nun Leute, ich danke euch, wünsche euch eine wundervolle Zeit. Nicht vergessen, morgen 5 Uhr morgens OKMÜD einschalten, euer Blick in die neue Woche. Auch das wird großartig, da habe ich wieder ein paar schöne Titel für euch ausgegraben. Und nun aber durchgeladen und gute Nacht.